Das Thema heute Morgen lautet: Jesus hat Gewalt über alle Werke Satans. Als Grundlage habe ich einen Bibeltext aus Lukas 4, Vers 31 bis 44, in unserer Lutherbibel auf der Seite 103 im Neuen Testament. Ich lese Lukas 4, Vers 31 bis 44. Und kam gen Kapernaum in die Stadt Galiläas und lehrete sie an den Sabbaten. Es geht hier um Jesus. Und sie verwunderten sich seiner Lehre, denn seine Rede war gewaltig. Und es war ein Mensch in der Schule besessen mit einem unsaubern Teufel, und der schrie laut und sprach: Halt! Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Du bist kommen, uns zu verderben. Ich weiß, wer du bist, nämlich der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Und der Teufel warf ihn mitten unter sie und fuhr von ihm aus und tat ihm keinen Schaden. Und es kam eine Furcht über sie alle und redeten miteinander und sprachen: Was ist das für ein Ding? Er gebeut mit Macht und Gewalt den unsaubern Geistern und sie fahren aus. Und es erscholl sein Geschrei in alle Örter des umliegenden Landes. Und er stund auf aus der Schule und kam in Simons Haus. Und Simons Schwieger oder Schwiegermutter war mit einem harten Fieber behaftet, und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr und gebot dem Fieber, und es verließ sie. Und bald stund sie auf und diente ihnen. Und da die Sonne untergegangen war, alle, die so Kranke hatten, mit mancherlei Seuchen, brachten sie zu ihm, und er legte auf einen jeglichen die Hände und machte sie gesund. Es fuhren auch die Teufel aus von vielen, schrien und sprachen: Du bist Christus, der Sohn Gottes. Und er betreute sie und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er Christus war. Da es aber Tag ward, ging er hinaus an eine wüste Stätte, und das Volk suchte ihn und kamen zu ihm und hielten ihn auf, dass er nicht von ihnen ginge. Er aber sprach zu ihnen: Ich muss auch anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Und er predigte in den Schulen Galiläas. Jesus war ganz am Anfang seines öffentlichen Wirkens. Er predigte in der Kraft des Geistes Gottes zuerst in Galiläa. Galiläa ist der Norden Israels, des heutigen Israels, mit dem See Genezareth. Kapernaum, von dem hier die Rede ist, ist eine Stadt am Nordufer des Sees Genezareth. Wir haben die gleiche Geschichte von heute auch im Markus-Evangelium. Wir haben ja gerade Lukas gelesen, in Markus 1, Vers 21 bis 39, mit weiteren Details, die wir zur Ergänzung und zum besseren Verständnis des Textes heranziehen wollen. Jesus hat sein öffentliches Wirken damit begonnen, dass er am Sabbat, also am Samstag, in den Schulen der Juden gepredigt hat. Die Schulen der Juden waren Synagogen, Gotteshäuser, in denen gepredigt wurde, und den Juden wurde das Alte Testament ausgelegt und erklärt. In Markus 1, also im Parallelbericht, wird vor unserem Text noch berichtet, dass Jesus angefangen hat zu predigen. Markus 1, 15, einen Vers, den ich oft zitiere: Jesus sagt: Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist bis heute unsere Botschaft. Alles beginnt mit einer Buße. Das ist eine ernsthafte Bitte um Vergebung deiner Schuld und Sünde. Und dann musst du Jesus als deinen Herrn und Heiland annehmen, um zu einem Kind Gottes zu werden. Das ist der Glaube an das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus, der alle unsere Schuld auf sich genommen hat, um uns eine ewige Erlösung, eine Heimat im Himmel zu geben. Und dann hat Jesus in Markus 1 seine ersten 4 Jünger berufen, das war auch noch vor unserem Text. Alles, und zwar die ersten 4 Fischer, ganz einfache Leute, mit solchen kann er arbeiten. Und dann kommt unser Text für heute. Im Lukas-Evangelium, also wo unser heutiger Predigttext ist, kommt vor unserer Geschichte die Versuchungsgeschichte Jesu durch den Satan, der ihn davon abbringen wollte, seinen Auftrag zu erfüllen. Aber Jesus wehrte sich gegen Angriffe des Satans mit Worten aus dem Alten Testament. Und dann wird im Lukas unmittelbar vor der heutigen Geschichte davon berichtet, wie Jesus in seiner Heimatstadt, wo er aufgewachsen war, in Nazareth, in der Synagoge sich als Messias und Erlöser zu erkennen gab. Das wollten die Juden, die ihn alle kannten, als jungen Mann nicht glauben. Sie kannten ihn als den Sohn Josefs und sie wurden so zornig, dass sie ihn umbringen wollten. Sehr viel mehr wissen wir nicht vor der Geschichte, mit der wir uns heute beschäftigen, vor dem öffentlichen Wirken Jesu. Aber eines stellen wir am Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu fest. Kein Mensch kann neutral bleiben, wenn er Jesus begegnet. Wer Jesus begegnet, muss immer eine Entscheidung treffen. Das Wort Gottes, aus dem Munde Jesu gesprochen, konfrontiert uns mit einer geistlichen Macht, die eine Entscheidung erzwingt. Und weil alles, was wir tun, entweder unter der Macht Satans oder unter der Macht des lebendigen Gottes steht, deshalb muss jeder, der von Jesus hört, eine Entscheidung treffen. Der Satan, der Vater der Lüge, steht in Johannes 8,44, er will dich im Glauben lassen, dass du ein freier Mensch bist. Aber Satan lügt, der Vater der Lüge, wenn er den Mund aufmacht. Denn du bist kein freier Mensch. Wenn du Jesus ablehnst, dann lebst du unter der Verführung Satans. Daran lässt die Bibel keinen Zweifel. Neutralität ist eine ganz große Lüge Satans. Es gibt eben nur ein Entweder-Oder. Entweder lebst du unter der Gewalt Satans oder du lebst unter der Herrschaft Gottes. Entweder lebst du im Licht oder in der Finsternis. Und die Entscheidung, unter welcher Herrschaft du lebst, triffst du immer ganz alleine. Deshalb sagte Paulus, also dem König Festus, in Apostelgeschichte 26 seinen Auftrag erklärte, dass Gott ihn gesandt hat, Apostelgeschichte 26, 18, aufzutun ihre Augen, dass sie sich bekehren, jetzt kommt es, von der Finsternis zu dem Licht und von der Gewalt Satans zu Gott, zu empfangen Vergebung der Sünden und das Erbe samt denen, die geheiligt werden durch den Glauben an mich. Das Erbe ist das Erbe im Himmel, unsere Heimat im Himmel. Menschen leben entweder in der Finsternis oder im Licht. Sie leben entweder unter der Gewalt Satans oder unter der Herrschaft Gottes. Jesus sagt in Johannes 12, 46, ich bin kommen in die Welt, ein Licht, auf das wer an mich glaubet, nicht in der Finsternis bleibe. Das heißt, wer an Jesus glaubt, der bleibt nicht in der Finsternis. Aber ohne Jesus bist und bleibst du in der Finsternis, unter der Herrschaft Satans und du kommst in die Hölle. Nur wer an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, der lebt nicht mehr in der Finsternis, sondern im Licht, und seine Heimat ist im Himmel. So hat es Jesus hier gesagt. Wir lesen das auch in Johannes 8, 12. Da redete Jesus abermal zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolget, der wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer an Jesus glaubt, lebt im Licht. Wer nicht an Jesus glaubt, der lebt in der Finsternis. Du bist entweder ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels. Einen Graubereich, wie ihn der Satan uns einreden will, gibt es nicht. Einen Mittelweg gibt es nicht. Wir lesen davon auch in 1. Johannes 3, 8. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündiget von Anfang. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ja, so ist es. Es herrscht ein Kampf in unserer Welt. Ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Ein Kampf zwischen Gott und dem Satan. Ein Kampf zwischen Himmel und Hölle. Und das wird auch in unserem heutigen Text deutlich. Und der Satan hat seine Kinder und Gott hat seine Kinder. Und die Frage ist, wessen Kind bist du? Satan hat seine bösen Geister und Dämonen und Gott hat seinen Geist und seine Engel, die ihm dienen. Und wenn du kein Kind Gottes bist, dann bist du ein Kind des Teufels. Und dann wirst du von bösen Geistern und Dämonen beherrscht und beeinflusst, ob du das wahrnimmst oder nicht. Und du kannst der Macht Satans und der Macht der bösen Geister nur entfliehen, wenn du Buße tust und Jesus annimmst. Nur wer zu Jesus gehört, ist der Macht Satans nicht mehr hilflos ausgeliefert. Nur wer zu Jesus gehört, hat Vergebung seiner Schuld. Denn du kannst deine Sünde nicht wieder gut machen. Nur der Glaube an Jesus rettet dich aus der Macht der Finsternis und sonst nichts, egal was du versuchst. Nur Jesus überwindet alle satanischen Mächte der Finsternis, von denen auch in unserem Text die Rede ist. Dabei müssen wir immer wissen, dass auch ein bekehrter Christ, der Vergebung hat und in den Himmel kommt, immer zum Werkzeug Satans werden kann. Wer dem Teufel Raum gibt durch Ungehorsam in seinem Leben, der geht zwar nicht verloren, aber er führt als bekehrter Christ das unglücklichste Leben, das ein Mensch je führen kann. Denn ein Christ, der dem Teufel Raum gibt, im Ungehorsam lebt, der hat nicht die Kraft Gottes, er hat nicht die Freude an Jesus, die Jesus ihm eigentlich geben möchte. Deshalb sagt Paulus in Epheser 4, 27, gebt auch nicht Raum dem Lästerer. Der Lästerer ist der Teufel. Wer dem Teufel Raum gibt, bei dem zieht sich der Geist Gottes zurück. Er hält das nicht aus. Du verlierst als Gläubiger nicht den Geist Gottes, aber der Geist Gottes will nur dort wohnen, wo man das tut, was er sagt. Wer dem Teufel Raum gibt, der zerstört sich und seinen Lohn im Himmel. Und wir wissen das, der Satan nutzt jede Möglichkeit des Ungehorsams Gott gegenüber, den du ihm gibst. Der Satan kann deine Augen, deine Hände, deine Ohren, deine Beine, deinen Verstand, dein Herz in Besitz nehmen. Und so raubt der Satan dir deinen Dienst in der Gemeinde, so wie bei Demas, der die Welt liebgewonnen hat. Satan raubt dein Zeugnis von Jesus, weil du nur mit deiner Schuld und Sünde beschäftigt bist. Satan raubt deine Freude am Herrn. Satan raubt den Segen Gottes beim Geld. Du hast nie Geld, weil du immer geizig bist. Satan raubt auch deine himmlische Belohnung und einfach alles, womit Jesus dich in deinem Leben gerne beschenken will. Deshalb gebt dem Satan keinen Raum in eurem Leben. Satan wird den Raum nutzen, den du ihm gibst. Er zerstört vor allem deine Freude am Herrn. am Ende stehst du mit leeren Händen vor Gott. Mit diesem Bewusstsein wollen wir diesen Text anschauen. Es herrscht ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Das wird sofort in unserem Text deutlich. Mein erster Punkt, Gottes Wort wirkt gewaltig. Vers 31, Lukas 4, 31. Und kam gen Kapernaum in die Stadt Galiläas und lehrte sie an den Sabbaten, und sie verwunderten sich seiner Lehre, denn seine Rede war gewaltig. Jesus ist in der Synagoge von Kapernaum am Nordufer vom See Genezareth. Er gab Gottes Wort weiter und seine Zuhörer waren so ergriffen, sie waren so entsetzt von dem, was sie hörten. Wir lesen im Parallelbericht Markus 1, 22, und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte gewaltiglich und nicht wie die Schriftgelehrten. So etwas hatten die Menschen noch nie gehört. Verglichen mit den Schriftgelehrten hatte die Rede Jesu so viel Kraft, das haben sie noch nie so erlebt. In Lukas steht, seine Rede war gewaltig. Nicht seine Ausstrahlung, nicht seine Show, nicht seine Rhetorik war das. Worin die gewaltige Kraft bestand, war seine Rede. Sie war einfach nur deshalb gewaltig, weil Jesus als der allmächtige Gott das Wort unverfälscht weitergegeben hat. Das schlug ein wie eine Bombe. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wir haben in der Bibel immer noch die Rede von Jesus schriftlich festgehalten. Und Jesu Rede ist bis heute gewaltig. Wenn wir Menschen in den Hintergrund reden und Gottes unverfälschtes Wort weitergeben. Gottes Wort ist bis heute, sagt die Bibel, lebendig, kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Deshalb zitieren wir so oft Worte Gottes in der Predigt. Bis heute ist die Rede Jesu gewaltig. Bis heute trifft das Wort Gottes die Menschen mitten ins Herz. Das macht der Geist Gottes. Deshalb wollen wir das Wort Gottes auch nicht verändern oder verfälschen, damit es seine Kraft verliert. Die Kraft liegt im Wort und nicht in unserer Show und dem, was wir auf die Bühne bringen. Das können wir getrost alles weglassen. Das hindert nur das gewaltige Wirken Jesu, weil dann Jesus nicht mehr im Mittelpunkt steht. Hebräer 4, 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer, denn kein zweischneidiges Schwert, und durchdringet, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Jesu sind Quelle der Kraft. Das Wort der Wahrheit hat bis heute seine Wirkung nicht verloren. Es scheidet Licht und Finsternis, Lüge und Wahrheit. Deckt alles auf, was der Satan mit seinen bösen Geistern so gern verdreht und verfälscht hat. Und auch die Gegenwart Jesu war sicher sehr beeindruckend für alle Menschen, die ihn gesehen haben. Denn Jesus war anders als alle anderen Menschen, die jemals auf dieser Erde gelebt haben. Jesus, wir wissen das, Kolosser 1, 15, er war das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Schöpfer des Universums. Die Bibel sagt, Gott offenbart im Fleisch. Der wahrhaftige Gott und das ewige Leben, der Herr über alles. Nur ein paar wenige Zitate, was die Bibel über Jesus sagt. Mein zweiter Punkt, Gottes Wort offenbart und vernichtet alle Werke Satans. Lukas 4, 33. Und es war ein Mensch in der Schule besessen mit einem unsaubern Geist, und der schrie laut. Der Mensch war von einem unsaubern Teufel besessen. Markus 1, 23 spricht von einem unsaubern Geist. Das ist das Gleiche. Der Teufel selber, der große Gegenspieler Gottes, der in Offenbarung 20, Vers 10 in den feurigen Pfuhl geworfen wird, für immer besiegt wird. Der Teufel hat viele Dämonen und unsaubere Geister, die ihm dienen und die Menschen zur Sünde, zum Verderben verführen wollen. Und der Mensch, von dem hier die Rede ist, war in der Synagoge. Er war also im Gottesdienst. Der Teufel macht vor keiner Gemeinde, vor keinem Gottesdienst Halt. Als Petrus in Matthäus 16 zu Jesus sagte, dass er nicht wie angekündigt sterben und auferstehen soll, sagt Jesus zu Petrus in Matthäus 16, 23, heb dich, Satan, von mir, sagt er zu Petrus. Denn Satan kann auch das Herz eines Christen erfüllen, weil er nicht bereit ist, Jesus gehorsam zu sein und ihm nachzufolgen. Jeder kennt das aus seinem Leben. Jesus macht auch vor unserer Gemeinde keinen Halt. Und das muss auf den ersten Blick gar nicht auffallen. Wenn der Mensch, von dem in unserer Geschichte die Rede ist, vor jedem sichtbar besessen gewesen wäre, dann hätte man ihn wahrscheinlich gar nicht in die Synagoge gelassen. Aber als Jesus gewaltig das Wort gepredigt hat, fing der Besessene an zu schreien. Das Licht des Wortes Gottes ist immer ein Frontalangriff auf die Macht der Finsternis, wenn es kompromisslos gepredigt wird. Das ist bis heute so geblieben. Gottes Wort scheucht die Finsternis auf und die Dämonen können sich nicht mehr zurückhalten. Dort, wo das Wort Gottes verfälscht, verflacht, ohne Klarheit gepredigt wird, da bleiben die dämonischen Kräfte im Hintergrund, denn sie können weiter ungestört die Menschen zur Sünde verführen. Lukas 4, 34 und sprach, also der unsaubere Geist, halt, was haben wir mit dir zu schaffen? Jesus von Nazareth, du bist kommen, uns zu verderben. Ich weiß, wer du bist, nämlich der Heilige Gottes. Hier redet nicht mehr der Mensch, steht hier, sondern es reden die Dämonen im Menschen. Und sie reden in der Mehrzahl. In Lukas 8, 30, als Jesus einen Besessenen befreit, stellen die unsauberen Geister oder Teufel sich als Legion vor. Eine römische Legion hatte bis zu 6000 Soldaten. Das heißt, es können sehr viele Teufel in einem Menschen wohnen. Die Dämonen in unserem Text sagen zu Jesus, halt, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Die Dämonen, die Finsternis, erkennen sofort, wer Jesus ist. Die Finsternis weiß ganz genau, dass sie gegenüber Jesus keine Chance haben. Die Dämonen sagen, du bist kommen, uns zu verderben. Ja, das ist so. Sie wissen ganz genau, dass Jesus kam, die Werke des Teufels zu zerstören. Und dann sagen die Teufel, ich weiß, wer du bist, nämlich der Heilige Gottes. Auch diese Aussage entspricht der Wahrheit. Jesus ist und bleibt der Heilige Gottes. Er ist Gott selber, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und vor seiner Heiligkeit muss alle Finsternis weichen. Lukas 4, 35, und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und der Teufel warf ihn mitten unter sie und fuhr von ihm aus und tat ihm keinen Schaden. Jesus sagt nur einen Satz. Und alle Teufel müssen den Menschen verlassen. Jesus diskutiert nicht mit den Mächten der Finsternis. Er muss keine zweimal reden. Jesus braucht keinen Prozess der Befreiung von den Mächten der Finsternis. Jesus macht sofort frei. Das passiert auch heute. Wenn Menschen Jesus als ihren Herrn und Heiland annehmen, Buße tun, dann hat die Macht der Finsternis keine Chance mehr. Die Macht der Finsternis muss sofort weichen, wenn Christus die Herrschaft übernimmt. Wenn du ihm nicht dein Leben ganz gibst, dann schweigen die Kräfte der Finsternis. Jesus kann sofort die Ketten der Sünde brechen. Er kann sofort aus der Macht der Finsternis befreien. Daran dürfen wir keinen Zweifel haben. Und es gibt keine Widerrede, keine Rebellion, weil der Teufel keine Chance hat, wenn Jesus Menschen befreit. Und dann steht am Ende des Verses, und tat ihm keinen Schaden. Jesus hat nicht erlaubt, dass die Dämonen den Menschen, in dem sie waren, noch in irgendeiner Weise schädigen können. Auch das zeigt, wie groß die Überlegenheit Jesu gegenüber den Mächten der Finsternis ist. Lukas 4,36, und es kam eine Furcht über sie alle und redeten miteinander und sprachen, was ist das für ein Ding? Er gebeut oder gebietet mit Macht und Gewalt den unsaubern Geistern und sie fahren aus. Das Phänomen von Besessenheit kannten alle. Jeder wusste, dass man gegen die bösen Geister eines Besessenen keine Chance hat. Besessenheit finden wir in allen Kulturen und Religionen überall auf der Welt. Umso erstaunter waren die Menschen, als sie sahen, dass Jesus die Macht hatte, über Dämonen zu befehlen. Das konnte sonst niemand. Der Mensch ist aus eigener Kraft hilflos gegen jede Art von Besessenheit. Und jetzt kommt Jesus und gebietet den Dämonen auszufahren und sie fahren augenblicklich aus. Ohne Widerrede, ohne negative Auswirkungen auf den Besessenen. Deshalb lesen wir hier, und es kam eine Furcht über sie alle. So eine Vollmacht über die Werke der Finsternis hat nur Jesus und sonst niemand. Im Namen Jesus, sagt die Bibel, müssen sich alle Knie beugen. Im Namen Jesu müssen alle Zungen, das heißt alle Menschen bekennen, dass Jesus Christus der Herr sei, ob sie es wollen oder nicht. Auch der größte Spötter wird seine Knie vor Jesus beugen müssen. Wir lesen in Philipper 2, 9 bis 11, darum, weil Jesus gehorsam bis zum Tode war, wird er vorbeschrieben, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Du kannst entweder heute freiwillig zu Jesus kommen, deine Knie beugen, Buße tun und Jesus annehmen, oder du wirst gezwungen, im Gericht Gottes die Knie zu beugen, um danach in der Hölle verdammt zu werden. Aber jeder Mensch muss sich der Macht und Gewalt Jesu Christi beugen und geschlagen geben. Daran lässt die Bibel keinen Zweifel. Lukas 4, 47, und es erscholl ein Geschrei in alle Örter des umliegenden Landes. So etwas hatten die Leute noch nie gesehen. Was Jesus getan hatte, das haben die Menschen noch nie erlebt. Sein gewaltiges Wort traf mitten ins Herz. Sein gewaltiges Wort besiegte alle Mächte, alle unsauberen Geister der Finsternis, ohne dass sie Jesus irgendetwas entgegensetzen konnten. Damit hatte sich Jesus über alle Mächte der Finsternis schon am Anfang seines Wirkens hinweggesetzt. Und weil Jesus so beeindruckend war, ging das wie ein Lauffeuer durch die ganze Gegend von Galiläa. Bis heute ist Jesus mit großem Abstand der berühmteste Mensch aller Zeiten, der einflussreichste Mensch aller Zeiten. Er ist der, über den die meisten Lieder geschrieben wurden. Er ist der, über den am meisten überhaupt geschrieben wurde. Und schon damals, am Anfang seines Wirkens, wurde sichtbar, wie gewaltig Jesus ist, wie er über die unsauberen Geister bestimmen konnte ohne Widerrede. Lukas 4,38, und er stund auf aus der Schule und kam in Simons Haus. Und Simons Schwieger war mit einem harten Fieber behaftet und sie baten ihn für sie. Simon ist Simon Petrus. Simons Schwieger ist die Schwiegermutter des Petrus. Damit ist klar, Petrus war verheiratet. Auch wenn das von der katholischen Kirche bestritten wird. Denn Petrus war laut katholischer Kirche der erste Papst und damit unverheiratet. Aber das stimmt offensichtlich nicht. Wir lesen das gleich in Markus 1,30. Und die Schwiegermutter des Petrus war mit einem harten Fieber behaftet. Fieber muss nicht, aber kann offensichtlich die Folge einer Besessenheit sein. Fieber in einem Menschen ist wie Dämonen, die in einem Menschen sind. Fieber und Dämonen sind beides Bilder für die Sünde, die in uns wohnen kann. Jesus kam, um uns von allen Folgen und Auswirkungen der Sünde zu befreien. Und das zeigt Jesus auch hier in dieser Geschichte. Vers 39, und er trat zu ihr und gebot dem Fieber, und es verließ sie, und bald stund sie auf und diente ihnen. Jesus redet mit dem Fieber. Ein Hinweis, dass es sich hier um eine Folge dämonischer Besessenheit gehandelt hat. Und Jesus gebot dem Fieber und es verließ sie. Die Schwiegermutter des Petrus war mit einem harten Fieber behaftet. Das sind wahrscheinlich 40 Grad Fieber. Das haben die Menschen zu dieser Zeit häufig nicht überlebt. Aber diese Befreiung vom Fieber geschieht schlagartig. Jesus gebot dem unsauberen Geist des Fiebers und sofort wurde sie frei. So etwas kann nur Jesus machen. Und dann steht hier, und bald stund sie auf und diente ihnen. Auch das scheint mir sehr wichtig zu sein. Gemeinde ist eben nicht dazu da, dass du eine gute Zeit hast, dass du dich wohlfühlen kannst. Natürlich auch dazu. Gemeinde ist, Jesus ist dazu da, dass du in der Gemeinde anderen Menschen dienen kannst. Du wirst von Jesus nicht errettet, dass man dir dient, sondern dass du anderen dienen kannst. Einen Blick hast für die Probleme deines Nächsten. Es kann sein, dass du länger brauchst, um aufzustehen, wie die Schwiegermutter des Petrus, die sofort gedient hat. Nicht alle sind gleich stark. Da wollen wir uns gegenseitig helfen. Aber dann wollen wir einander dienen und den Auftrag Jesu wahrnehmen, der möchte, dass alle Menschen Jesus finden. Das ist unser Auftrag. Mein dritter Punkt, Menschen suchen Jesus und werden gesund. Interessant, bisher ging Jesus in die Synagogen, um zu predigen und die Menschen zu erreichen. Jetzt kamen die Leute zu Jesus, egal wo sie waren. Die Menschen suchten Jesus, weil sie verstanden hatten, dass er ihnen wirklich helfen konnte. Lukas 4,40, und da die Sonne untergegangen war, also es wurde Nacht, alle, die so Kranke hatten mit mancherlei Seuchen, brachten sie zu ihm. Und er legte auf einen jeglichen die Hände und machte sie gesund. Als die Menschen sahen, wie Jesus alle Macht hat, um Menschen und Krankheiten zu vertreiben, Menschen zu befreien und zu heilen, da brachten sie alle Menschen, die sie kannten, die auch krank oder besessen waren. Sie hörten auch nicht auf, als die Sonne untergegangen war. Tag und Nacht brachten sie Leute zu Jesus. So etwas hatten sie noch nie erlebt. Jesus schenkte allen Menschen Befreiung von allem, was ihr Leben belastet und krank gemacht hatte. Lukas 4,41, es fuhren auch die Teufel aus von vielen, schrien und sprachen, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und er betreute sie und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er Christus war. Okkultismus gab es schon immer. Aber was hier geschah, war einfach unfassbar. Viele waren besessen. Auch heute sind viele Menschen besessen und wissen es nicht, weil der Satan, der Vater der Lüge, sich versteckt hält. Satan will am liebsten unerkannt bleiben. Aber viele Menschen haben sich dem Satan, dem Herrn dieser Welt, verschrieben, sind irdisch gesinnt, verschwenden ihr Leben für völlig sinnlose Dinge, die ihnen am Ende ihres Lebens, wenn sie vor Gott stehen, gar nichts bringen werden. Und alle Teufel schrien und sprachen, du bist Christus, der Sohn Gottes. Alle Teufel wissen ganz genau, wer Jesus ist und dass sie keine Chance gegen Jesus haben. Und Jesus bedrohte sie und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er Christus war. Warum hat Jesus das gemacht? Jesus wollte nicht, dass ihn die Dämonen bereits jetzt zu diesem Zeitpunkt als den Messias bekannt machten. Und Jesus wollte auch nicht, dass das Zeugnis über ihn aus dem Munde von Besessenen kam. Und dann Lukas 4,42, da es aber Tag ward, ging er hinaus an eine wüste Stätte. Das Volk suchte ihn und kamen zu ihm und hielten ihn auf, dass er nicht von ihnen ginge. Die Bewegung, die das Wirken Jesu ausgelöst hat, war nicht mehr aufzuhalten. Erst hat er in Synagogen gepredigt, dann macht er alle Kranken und Besessenen gesund. Und er konnte sich nicht mehr retten von Menschen, die ihn gesucht haben. Selbst in der Wüste fanden sie ihn. Im Parallelbericht Markus 1,35 wird uns berichtet, dass Jesus in die Wüste ging, um zu beten. Gebet war für Jesus wichtig, genauso wie es auch für uns sehr wichtig ist. Gebet bringt unsere Anliegen direkt vor den Thron Gottes. Das machen wir. Gebet hat eine ungeahnte Kraft und Wirkung. Deshalb beten wir täglich ohne Unterlass, sagen Gott immer unsere Anliegen, auch wenn es die gleichen sind. Aber auch in der Wüste ließen die Menschen Jesus nicht in Ruhe. Was für ein Bild für die vielen Menschen, die mit Dämonen und Krankheiten mühselig und beladen waren. Was für ein Zeichen auch für die Menschen von heute, die alle dringend Jesu Hilfe brauchen. Die Menschen suchten Jesus. Sie lechzten regelrecht nach Jesus. Sie sehnten sich nach ihm. Ist das bei uns auch so? Nur Jesus kann dir helfen, deine Not, deine Belastungen, deine Schwierigkeiten zu überwinden. Nur Jesus kann das. Deshalb gehe zu Jesus jeden Tag. Schlag deine Bibel auf, lies ein paar Verse und dann bete zu ihm. Suche ihn täglich. Sage ihm, dass du ihn brauchst, dass du dich nach ihm sehnst, dass du seine Gegenwart und seine Heilung brauchst. Sag ihm das. Sag ihm, dass du dich verlangst nach ihm. Er wird sich von dir finden lassen. Das hat er versprochen. Wer für Jesus brennt, für Jesus wirklich etwas auf dem Herzen hat, der wird ihm begegnen. Das geht gar nicht anders. Jesus hat es versprochen, Matthäus 11, 28. Er sagt, kommen her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. So ist das. Das gilt für alle Menschen, die Jesus suchen, mit ihrer Not zu ihm kommen. Und deshalb schickt uns Jesus ja manche Not, dass wir endlich zu ihm kommen und endlich Frieden ins Herz bekommen. Lukas 4, 43 bis 44, er aber sprach zu ihnen, ich muss auch anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Und er predigte in den Schulen Galiläas. Jesus geht weiter in alle Synagogen im Norden Israels. Alle Menschen sollen die frohe Botschaft von Jesus hören. Alle sollen erfahren, dass sie Jesus brauchen, um Vergebung und ewiges Leben zu haben. Alle sollen erfahren, dass nur Jesus sie von allen Belastungen und Dämonen befreien kann. Nur wer Jesus gehört, hat den Geist Gottes, der uns seinen Frieden gibt, seine Kraft und seinen Segen, den wir alle so dringend brauchen. Und dieses Evangelium, die frohe Botschaft vom Reich Gottes, vom geistlichen Reich in uns Menschen, muss auf der ganzen Welt gepredigt werden. Und das geschieht heute auch, wie es Jesus bereits in Matthäus 24 vorhergesagt hat, Matthäus 24, 14. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Bevor Jesus diese Welt richtet und sie vernichtet und sie dann neu macht, müssen alle Menschen von Jesus hören. Das ist unser Auftrag als Gemeinde Jesu. Dafür sollen wir ringen, beten und unterwegs sein. Denn nur Jesus hat die Gewalt und die Macht, um alle Werke des Teufels zu zerstören. Nur Jesus kann Menschen befreien. Nur Jesus kann Menschen bekehren. Nur Jesus kann die Not unseres Lebens wegnehmen. Unsere durstige Seelen nach Wasser des Lebens erquicken, wie es am Ende der Bibel steht. Deshalb komm zu Jesus. Er ist der Einzige, der uns wirklich helfen kann, der uns wirklich liebt, der wirklich Macht hat über alle Mächte der Finsternis und der uns ganz sicher in den Himmel bringt. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine wunderbare Botschaft. Wir sind so belastet, Herr, mit so vielen Dingen. Und wir merken gar nicht, Herr, wie der Satan oft uns in die falsche Richtung treibt. Herr Jesus, wir sehnen uns nach dir, wirklich nach Gemeinschaft mit dir, dass du in unserem Leben Raum gewinnst, dass wir mit allem, was wir sind und haben, dir den ersten Platz geben. Hilf uns, dass wir das verstehen und tun und dass dein Friede und deine Kraft in unserem Leben Raum gewinnt. In Jesu Namen. Amen.